Ausgesprochen menschlich, ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. In verschiedenen Podcast-Serien sprechen wir über Themen, die uns alle bewegen. Jederzeit und auf allen Streaming-Plattformen. Ausgesprochen menschlich, ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. In verschiedenen Podcast-Serien sprechen wir über Themen, die uns alle bewegen. Jederzeit und auf allen Streaming-Plattformen. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode von Gesundheitswissen kompakt. In der letzten Episode ging es ja allgemein um den gesunden Schlaf. Und diesmal geht es explizit um Eltern und gesunden Schlaf. Denn, wenn wir ehrlich sind, Eltern bekommen nur selten ausreichend und guten Schlaf. Viele Eltern klagen über Schlafmangel und das Gefühl, einfach nicht mehr richtig zur Ruhe zu kommen. Doch was können Eltern tun, um trotz der täglichen Belastungen und der unruhigen Nächte einen gesunden Schlaf zu fördern? Dazu spreche ich heute wieder mit Jan Herzog, dem Schlafexperten und auch Schlafcoach. Jan, schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
Lieber Mario, wir haben das letzte Mal schon sehr, sehr angeregt miteinander gesprochen. Das war, wer sie noch nicht gehört hat, sollte sich unbedingt angucken, so wie die Grundlagenfolge mit 3, 4, 5 richtig, richtig guten Tipps. Wir sind viel in die Psychologie auch reingegangen. Was macht richtig guten bioenergetischen Schlaf eigentlich aus? Und heute sind wir für uns beide als Väter, wir sagen mal verhältnismäßig junge Väter, ja, zwinker, zwinker, mal richtig in dieses Thema reinzutauchen. Was brauchen die Kinder, die Kleinsten der Kleinen, was brauchen Kinder, vielleicht wenn sie 10 sind auch schon, wie können wir für Familien, für die Eltern dafür sorgen, dass trotz Klopf, Klopf in der Nacht von den Kleinen der Schlaf dennoch so gut wird, dass wir morgens die Akkus wieder voll haben.
Und vor allen Dingen auch der Schlaf der Eltern, darum geht's ja auch, ne? Weil viele Mütter und Väter können ja selten durchschlafen, leiden dann an chronischem Schlafmangel, wenn das Baby oder Kleinkind nachts das ganze Haus aufweckt. Vielleicht fangen wir einfach damit an. Jan, was macht denn den chronischen Schlafmangel bei Eltern so gefährlich?
So ähnlich wie deine Frage das letzte Mal schon, warum ist Schlaf so wichtig? Was macht diesen Schlafmangel so gefährlich? Ich nehme dich mal aus meiner Erfahrung mit. Und jetzt spreche ich natürlich ganz bewusst nicht über mich selber, sondern über ein fiktives Paar an Eltern, eine Mama und ein Papa. Ja, bin ganz explizit natürlich nicht ich und meine Frau. Das, was man ganz oft erlebt, ist, dass zuallererst so diese emotionale Nähe, dass die gefühlt reißt. Also da kommt so eine Gereiztheit, so eine Schwere rein. Und ganz viele Eltern, das ist einer der wichtigsten Dinge, haben ja ein Bild von, wie möchten wir erziehen. Mhm. Und ganz oft, jede Generation möchte es ja anders machen als die Generation davor. Und dann fühlen wir uns auch gut, wenn wir sagen, zum Beispiel, ich bin mit Gewalt und Härte erzogen worden, ich möchte mein Kind liebevoll behandeln. Oder meine Eltern haben mir so viele Grenzen gesetzt, ich musste immer ganz früh ins Bett und ich möchte es anders machen. Und jetzt ist halt das Spannende zu sehen, in dem Moment, wo wir in den Schlafmangel kommen, wo diese Erschöpfung kommt, da greifen wir auf alte Muster zurück. Und da werden wir viel mehr wieder zu der Person, wo wir sagen, eigentlich wollen wir die gar nicht sein, aber irgendwie hier in so wie so einem Notfallzustand, wenn bei einem Flugzeug 3 von 4 Triebwerke ausfallen, geht es nicht mehr um einen schönen Flug, da geht es irgendwie nur noch um Ankommen. Und ganz viele auch Körperprozesse sind genauso, im Schlafmangel wird es runtergesetzt. Wir hatten uns im Vorfeld über das Immunsystem und ums Krankwerden unterhalten. Ist so eine Sache, wo man definitiv zuordnen kann, Schlafmangel, das Risiko. Allein an einem Tag haben wir, gibt es Studien zu teilweise 70% weniger Immunleistung durch eine Nacht im Schlafmangel.
Wow, erschreckend. Muss ich da sagen, ne? Also könnte man das im Prinzip runterbrechen, wer regelmäßig zu wenig Schlaf bekommt und zu schlechten Schlaf bekommt, auch durch schreiende Kinder, sage ich jetzt mal, hat die Konsequenzen zu tragen, dass das Immunsystem runterfährt und selbst schneller krank wird und öfter.
Es gibt ungefähr 50 Jahre oder 55 Jahre Schlafforschung auf diesem Planeten und der Großteil aller Studien beschäftigt sich genau mit dieser einen Aussage, weil das das Einfachste zu messen ist. Schlafverkürzung, uns geht es immer um Qualität, um Effizienzarchitektur, das heißt besser schlafen und nicht länger schlafen, aber deine Aussage ist 100% richtig. Und wenn wir dann über Diabetes, Insulinresistenz, Alzheimer, Demenzen, Bluthochdruck, Schlaganfälle, Multisystemerkrankungen, Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen sprechen, Depressionen, Psychosen, was auch immer. Du wirst wenige Erkrankungen auf diesem Planeten finden, die nicht in allererster Konsequenz sofort mit einem gestörten Schlaf oder einem zu kurzen Schlaf in Verbindung zu bringen sind. Sag mir eine Erkrankung, wir werden in unter 10 Sekunden wahrscheinlich 500 und mehr Studien dazu finden. Das ist tatsächlich diese Ausgangslage, die sich medizinisch im Jahr 2024 darstellt. Und dennoch, und das möchte ich nochmal sagen, sagten 2017 die Kollegen von der Krankenkasse schon, dass 80% der Erwerbstätigen in diesem Land einen gestörten oder schlechten Schlaf haben. 80%. Wir wissen heute, es gibt nichts Wichtigeres für unsere Gesundheit. Und jetzt frage ich dich, du warst letzte Woche beim Hausarzt. Deine Hausärztin, wie viele Minuten habt ihr über deinen Schlaf gesprochen?
Über meinen Schlaf? Null.
Und jetzt stehe ich hier mit purem Entsetzen, natürlich nur gespielt, weil ich weiß, dass leider die medizinische Grundversorgung auch in Europa dem Schlaf nicht mal 1% an Bedeutung zumisst.
Aber wie können denn frischgebackene Eltern den Schlaf bestmöglich managen, dass es eben nicht dazu kommt, dass man krank wird?
Ja, ich glaube, das müssen wir erstmal so ein bisschen auseinandernehmen. Pauschal darf man sich im ersten Schritt einmal damit beschäftigen, was passiert denn in dieser Zeit des Elternseins? Und jetzt, vielleicht fangen wir einfach mal chronologisch gedanklich an, in dem Moment, wo wir ein Kind haben, was zwischen 0 und 1 ist, ist die, wir beide wissen das als Väter, die Situation ja ganz anders, als wenn die Kinder 7 und 9 sind. Mhm. So, und jetzt sprechen hier zwei Jungs zusammen. Das sitzt die Brille von zwei Jungs. Ich weiß, Mamas, nimmt uns das nicht übel, wenn wir das ein oder andere möglicherweise ein bisschen zu mehr aus der Sicht eines Vaters besprechen. Aber das darf man hier auch nochmal sagen. Ganz oft, und das vielleicht noch zum Schlafmangel, ist es so, dass wenn die Mama, und oft wird gestillt, die ersten Wochen, die ersten Monate, irgendwann hört das dann statistisch ja auf, oder auch wenn die Flasche gegeben wird, dass halt die Mama sich kümmert. Und die Mama ist hormonell einfach viel resistenter, viel leidensfähiger. Und das ist extrem spannend, als wir Väter das sind. Also der Vater wird ja gar nicht selber vom Kind geweckt, weil das Kind an die Brust des Vaters möchte, sondern eigentlich geht's ganz oft um die Mama.
Ja.
So. Und das wäre jetzt ganz wichtige Idee, die sehr unkonventionell und ich finde trotzdem hypermodern ist, dass sich Mama und Papa ganz strategisch einmal hinsetzen und sagen, wer hat hier welchen Hut auf? Also wer ist verantwortlich für was? Und in dem Moment, wo beide Elternteile arbeiten gehen, darf man sich auch wieder alle Fragen drumherum stellen, wie soll das sein, muss das sein und was auch immer. Aber in dem Moment sind ja beide Eltern in Multifunktionen tätig. Und dann nur der Mama das Caring in der Nacht zuzuschieben, ist mir als Vater viel zu kurz. Wiederum kenne ich auch Kunden, wo sie, die Mama, ihn zwingt, als Alleinversorger der Familie, der morgens um 8 Uhr im Büro sein muss, du musst jede Nacht 2 Stunden mit mir wach hier sitzen. Und er nach 3 Monaten mit solchen Augenringen, so groß wie Zitronen, ins Büro kommt und seinen Job nicht mehr richtig ausführen kann. Und da darf man wirklich einmal bewusst hinschauen, auch in Ressourcenmanagement, wem macht das wie viel aus? Mhm. Und ich spreche ganz, ganz, und das ist ganz, ganz, ganz essentiell. Das läuft bei den Eltern immer nur so mit. Und es ist unglaublich wichtig, da eine Klarheit und eine Bewusstheit reinzubringen. Bei mir, meiner Familie, können wir einfach sagen, für mich ist ein zusammenhängender Schlaf extrem wichtig. Ich bin von der Veranlagung her jemand, der sehr, sehr schlecht mit Unterbrechungen umgeht. Meine Frau wiederum schon immer ist ein Typ, kannst du 70 Mal in der Nacht wecken, die, ob dann der Schlaf dann noch die Qualität hat, aber die legt sich hin, schläft weiter, sie stört das nicht in dem Maße. Also durften wir eine Regelung finden, da ich morgens ins Büro gehe und dann 8 Stunden, 10 Stunden, teilweise 12 Stunden Arbeitstage habe und sie 100% die Caring-Arbeit übernimmt, das ist ihr Job dann und auch das ist klar, das ist ihr wirklich ihr Beruf, ja, für den sie wie bezahlt wird, sehen wir an dieser Stelle, dass wir die Ressourcenteilung in der Nacht so gehandhabt haben, dass in dieser Zeit, in den ersten 2 Jahren, sie in der Nacht für unsere Tochter Malea verantwortlich oder zuständig ist, weil mir das so massiv die Schuhe unter den Füßen wegziehen würde, dass eigentlich unser Lebenskonstrukt da auseinanderfallen würde. Klammer auf, ich habe eine Verantwortung für Mitarbeiter, leite eine Firma, da hängen Familien dran und Co. Aber das einfach mal so zu sagen. Heißt aber auch, dass sie, und das ist ganz wichtig für sie selber, sie sagt, dass morgens Radikale geweckt und angeschrien werden von der Tochter, weil Kinder sind ja wach, kommen zu sich und die Energie ist bei 100% und die fangen an. Das heißt, Papa, jetzt essen, los, spielen, Trampolin, springen. Du denkst dir, ich komme hier gerade aus irgendeinem Universum zu mir. Und sie wünscht sich dann einen Ausgleich zu finden, zum Beispiel am Wochenende ausschlafen zu dürfen. Das heißt, da ich morgens die Zeit nehme und sie wirklich über einige Stunden das kompensieren kann für sich selber oder andere Kompensation. So, jetzt geht's nicht um unseren Individualfall, sondern ganz, ganz wichtig, dass Eltern sich da zusammensetzen und da eine Bewusstheit haben, weil ich erlebe es fast immer, dass in den ersten 6 Monaten beide in die massive Erschöpfung abrutschen, weil das nicht geklärt ist.
Also man muss ganz klar miteinander sprechen und eben genau austarieren, wie wichtig ist das mit dem Schlaf, wie gut kannst du damit umgehen. Also ich persönlich kann damit auch null umgehen. Bei meiner ersten Tochter war es dann wirklich so, wir reden jetzt schon von einem älteren Kind, also als sie damals 1 Jahr war, nicht mehr gestillt worden ist, die wollte eben nachts eine Milch haben. Dann bin ich runtergegangen in die Küche, habe die Milch fertig gemacht, hoch wieder fertig und habe dann 1 Stunde gebraucht, um wieder einzuschlafen. Das ging überhaupt nicht. Und das, genau das, darüber muss man dann eben sprechen. Wem fällt es leichter, wem fällt es schwerer? Und dann natürlich zu kompensieren und so wie du es gemacht hast, genau so war es bei mir auch am Wochenende, bin ich eben morgens um 5:30 aufgestanden, um 6 aufgestanden und habe dann mich mit der kleinen Tochter dann beschäftigt.
Und dann gibt's vielleicht noch eine Idee, wenn man in 3 Farben kommuniziert. Das ist ein Konzept, was ich aus der Psychologie gefunden habe. Oder auch in so Prozentzahlen. Ich meiner Frau kommuniziere und sage, du, ich bin gerade auf dunkelgelb oder ich bin gerade auf rot. Meine Gesamtenergie ist gerade bei 10%. Dann brauche ich nicht mehr erklären und keine Worte finden. Wenn ich sage, Nadine, 10%, dann weiß sie, auch in der Kindererziehung, rund um den ganzen Schlaf und um alles, hier ist jetzt Schluss. Der ist kurz davor auszugehen, ich brauche auf keinste Ebene mehr reinzugehen. Aber auch wenn sie sagt, Jan, heute ist ein roter Tag, weiß ich, ich kann meine gesamten Erwartungen und Ansprüche komplett runterfahren. Und das Thema Schlafen ist so essentiell und das ist wirklich das Grundproblem ist erstens, dass nicht geschaut wird, was brauchen die Körper, was brauchen wir Menschen und die Kinder zum Schlafen, aber auch, was sind die Spielregeln. So, und klär zuerst die Spielregeln und kümmere dich dann, und das wäre auch ein Tipp darum, dass dann deine Schlafqualität massiv passt, weil die Eltern sind's, die in die Erholung kommen müssen und dann die Kinder. Weil wir können uns immer um die Kinder drehen und um die Kinder drehen und um die Kinder drehen, aber am Ende geht es darum, wenn Mama oder Papa ausfallen, sitzt ein Kind alleine da.
Ja, absolut. Also das mit den Farben finde ich sehr gut, sehr gutes System. Doch was machst du, wenn beide plötzlich auf Rot stehen?
Ja, ist eine Situation, die alle Eltern ja auch kennen irgendwo.
Ja.
Ich glaube, das eine ist, wie geht man akut damit um? Da haben ganz viele Eltern irgendwelche Mechanismen. Wie kriege ich das Kind mal eine halbe Stunde beschäftigt? Wir haben zum Beispiel die Regelung, dass meine Frau mich auch in der Arbeit anrufen kann, wenn sie merkt, ich bin heute, ist ein roter Tag und ich bin jetzt wirklich von der Energie. Ich gehe auf unter 10 zu. Und ich bin gefühlt gleich nicht mehr in der Lage, zu meinem Kind die Mama zu sein, die ich gerne sein möchte. Bei mir ist einfach heute dicht. Dann breche ich meinen Tag ab. Und dann komme ich nach Hause und dann kann meine Frau, was auch immer, das geht mich gar nichts an, was sie dann macht. Ob sie dann wegfährt zu einer Freundin in den Wald, sich aufs Sofa setzen, weinen, völlig egal. Aber ich breche meinen Tag ab, sofern das irgendwie möglich ist, komme nach Hause und sage, jetzt übernehme ich deinen Teil, weil es geht nicht mehr. So, also so ein Notfallmanagement wäre sehr, sehr gut, weil aus meiner Sicht, beide Eltern sind gleich verantwortlich für das Kind. Beide haben aber ganz unterschiedliche Identitäten und Rollen. Das andere ist, sich aber vorher mal damit auseinanderzusetzen, was ist denn das vom Nervensystem her, das Bedürfnis eines Kindes? Weil ganz oft ist es so, dass Mama oder Papa ihr Bedürfnis nicht kennen, also eigentlich nicht verstehen, was ist Gaspedal und was ist Bremse. Und zum Beispiel, nehmen wir ein ganz, ganz klares Ding, viele Menschen haben ein großes Problem mit Geräuschen und Lautstärke. Bei mir, mein System reagiert massiv stresslastig auf Geräusche. Naja, und jetzt ist so ein Kinderumfeld und spätestens, wenn eine Freundin oder ein Freund da ist, die schreien 4 Stunden durch. Und das zu wissen und zu sagen, jede Stunde, wo ich hier sitze, kostet mir das richtig Akku. Und dann ist noch die Toni-Box an und dann redet Bobo noch 2 Stunden durch. Und dann haben wir noch hier irgendwie ein Trampolin, wo nebenbei auf der Gitarre immer noch gespielt wird und die Trommel geschlagen. Und mein System dreht durch. Ich bin tiefrot entladen. Und jetzt zu wissen, was ist bei mir Gaspedal, was ist Bremse, was bringt mich wieder in die Erholung, hilft mir doch vorher schon, nicht komplett gegen die Wand zu fahren. Wobei wiederum meiner Frau Lautstärke total egal ist. Für sie, in dem Beispiel, für sie entlädt es ihr System, massiv erreichbar zu sein, 16 Stunden Kind zu haben, wo sie nicht mal alleine auf Toilette gehen kann. Das macht bei ihr massiven Stress, immer rund ums Kind zu sein. So, und jetzt ist das Dritte im Bunde, sind ja die Kinder. Und da auf die Kinder zu achten, und bei den Kindern ist es genauso, Lautstärke rauf oder runter, es gibt Kinder, die tangiert es gar nicht. Kinder, die reagieren extrem entspannend auf Musik, auch auf Rockmusik, Geschreie, Gitarrenaffen, irgendwas. Und auf der anderen Seite gibt's Kinder, deren Nervensystem bringt das nur noch mal in den Stress. Das Kind kann das nur nicht kommunizieren, kommt da nicht raus. Das heißt, die dritte Runde Bobo oder irgendwie Paw Patrol oder irgendwas gucken, bringt das Kind dann eigentlich so sehr ins Überdrehen, dass Eltern sagen, jetzt liegt sie wieder 2 Stunden wach. Naja, aber guck doch vorher mal hin, wo ist Gaspedal, wo ist Bremse? Ist ein Fußballspielen im Garten, ist ein auf dem Boden Turnen, Rollen machen, irgendwie an Ringen hin und her schaukeln im Wohnzimmer, ist das eigentlich fürs Kind runterfahren oder hochfahren? Ganz oft ist körperliche Aktivität runterfahren, Eltern glauben nur, oh, jetzt dreht der nochmal auf. Nee, der darf sich regulieren. Oder sie darf sich regulieren.
Ja, das sind also im Prinzip auch schon die Routinen, die man erstmal erkennen muss und über die man sprechen muss. Wie wichtig sind denn feste Schlafroutinen sowohl für die Eltern, aber auch für die Kinder?
Also ist schön, wenn wir darüber sprechen, wenn die Kinder regelmäßig ins Bett gehen, dann Mama und Papa immer gewonnen. Klar, so. Ich glaube, also darf man jetzt sehr differenziert sehen, aber ich glaube erstmal eines, dass ganz viele Eltern, und wir sprechen mal so Kinder, die jetzt unter 5 Jahre sind, dann denkt man über sowas nach. Später gehen die Kinder so ein bisschen selber ins Bett und so.
Ja.
Dass ganz viele Eltern von ihrer Erziehung Glaubenssätze und Gedanken übernommen haben, also Muster übernommen haben, wo sie so sein zu haben. Und sich pauschal von all dem Quatsch, und ich sage ganz oft Quatsch, ja, den unsere Eltern mit uns gemacht haben, und da war leider, war absolute Liebe fast immer das Motiv, aber das Verhalten damals war geprägt von Vorkriegsgenerationen, auch selber erlernt und so weiter. Nicht wirklich hilfreich, wenn ein Kind schreit, darf weiter schreien, lass es eine Stunde sitzen. Kinder müssen mit einem halben Jahr aus dem Schlafzimmer raus und alles sowas sind Dinge, wo man heute, und das ist wichtig, was ich sagen will, sich frei machen darf von. Also überleg dir doch mal, was haben mir meine Eltern eigentlich mitgegeben und wo reagiere ich heute eigentlich wie so ein programmierter Roboter? Schlafzeiten sind ganz extrem. Ich erlebe oft, dass die Oma kommt und da richtig viel Öl ins Feuer gießt, wenn ihre Tochter oder ihr Sohn das nicht hinkriegen, dass die Kinder um 7 im Bett sind. Und die Oma ist ja am Wochenende manchmal da oder so. Und die Omas haben dann ganz oft eine Art, die richtig Feuer gibt. Und die Eltern sitzen, ohne dass sie es wirklich bemerken, dabei und sagen, ja stimmt, wie schlecht sind wir eigentlich? Unser Kind muss doch. Naja, und die Realität ist, solange ein Kind die Möglichkeit hat, über Schlafzeit zu kompensieren, ob tagsüber, ob morgens, dann geht ein Kind halt, wenn das geht, mal einen Tag nicht in die Kita oder in den Kindergarten. Oder es gibt ja auch keinen Zwang, muss ja nicht in den Kindergarten, muss ja nicht in die Kita. Darf ja jeder auch mal überlegen, muss mein Kind eigentlich in einen Kindergarten gehen? Muss man das mit 1, 2, 3 Jahren abgeben? Das sind einfach nur Anstöße.
Ja, grundsätzlich, das muss man auch dazu sagen, um da kurz reinzugrätschen, wenn natürlich beide arbeiten, dann geht's einfach auch gar nicht anders.
Genau, und also wir arbeiten ja ganz viel mit Familien und wir sehen aber auch das genaue Gegenteil, wir wollen das so, die Mama oder Papa arbeitet gar nicht, aber gerade dann, deshalb sage ich, ist da die Möglichkeit, dass das Kind die Zeit kompensiert und oftmals ist es das. Und wenn ein Kind sagt, ich möchte um 6 oder 7 nicht ins Bett, also sagt im Sinne von, das zeigt, naja, dann kannst du, und auch diese Kunden haben wir, die sich dann 3 Stunden bemühen, dass das Kind endlich schläft, dann schläft es um 9:30. Wenn du um 8:15 ins Bett gehen würdest mit dem Kind und das Kind hat einfach gelebt und das gemacht, nur so aufs Nervensystem, auf Gas und Bremse geachtet beim Kind, gehst du in den Abend hervorragend. Und dann gehst du um 8:15 ins Bett und um 9:30 schläft das Kind total stressfrei und Mama und Papa kommen in diesen Erschöpfungsstrudel, der wieder entlädt, gar nicht erst rein. Mhm. Das heißt, wie wichtig ist so eine Routine? Ich glaube, es gibt bestimmte Grundvoraussetzungen, wenn die erfüllt sind, macht das es alles andere leichter. Und die Schlafzeiten gehören da nicht zu.
Also ich habe tatsächlich den Luxus, ich habe gerade eine 3-Jährige zu Hause und die kommuniziert wunderbar, wenn sie müde ist. Ne? Also die sagt dann einfach, wir haben das auch nicht so festgelegt, irgendwann zwischen 7 und 8, ich bin müde, ich will ins Bett. Okay, dann machen wir das. Ja.
Und können ist bei uns nämlich genauso, auch 1,5 Jahre alte Kinder schon genauso. Mhm. Die Frage ist ja wieder, und deshalb, wir sind ganz viel bei Feintuning, wie denken Mama und Papa? Die Frage ist ja an der Stelle, nimmst du das wahr und achtest du auf dein Kind? Mhm. Ist dir das eigentlich wichtig, dass dein Kind so sein darf, wie es sein kann? Ganz viel rund um das Schlafen hat immer, gerade bei Kindern, rund um die Vorbereitung. Anders als, hatten wir in der ersten Podcast-Folge gesagt, das Verhalten von uns Erwachsenen ist oft vernachlässigbar, wenn wir die Biologie gucken. Bei Kindern ist das sehr anders. Also warum beschäftigen sich Eltern damit? Warum hört sich jemand diese Podcast-Folge gerade an? Weil es ja Stress macht, weil es Druck macht, weil man sagt, es klappt nicht so, wie es soll. Und deshalb dein Tipp, den du gerade mitgegeben hast, der ist Gold wert. Achte doch mal auf das Kind. Und dann kann das doch auch mal sein, dass um 17.45 Uhr ein Kind ins Bett geht. Mhm. Und am anderen Abend ist es halt um 20 Uhr auch ein Kind. Denken wir wieder über die erste Folge, über unser Regal nach. Sortiert alle Erlebnisse ein. Je mehr neue Dinge, je mehr emotionale, je mehr Familienmitglieder getroffen wurden, desto krasser ist das für das Kind. Das muss das erstmal regulieren. Und deshalb, da wären wir dann, glaube ich, beim nächsten Punkt, geben wir den Eltern bestimmte Bausteine für den Abend mit, die den Kindern krass helfen und den Eltern, das zu regulieren und in die Entspannung und ins Einschlafen, in die Erholung zu kommen.
Was sind das für Bausteine?
Licht, Klima und Nervensystem. Das sind die 3 Bausteine. Das erste ist das Thema Licht. Kinder unter 12 Jahren reagieren sehr, sehr intensiv auf Licht. Mhm. Und jetzt gibt es Lichtfrequenzen, je heller sie sind oder auch, man sagt vom Lichtspektrum, je weißer sie sind, desto anregender sind sie. Es ist für Kinder extrem anregend, so eine klassische LED abends anzumachen. Da kommt kein Kind bei runter. Gibst du aber eine Lichtfrequenz in den Abend, die das Kind kennt, zum Beispiel aus dem Mutterleib oder die wir auch evolutionär kennen über das Feuer, ist ja über Tausende, Zehntausende, Millionen, was auch immer, Jahre bei uns abgespeichert, sehen wir, binnen Minuten fahren die Kinder runter. Mhm. Wenn man sich vors Feuer setzt, Lagerfeuer irgendwo, jeder Mensch kennt das, du guckst da rein, 10, 15 Minuten später bist du richtig müde. Und jetzt kannst du ja technisch einfach diese Ember-Frequenz in eine Lampe tun. Machst die abends an, in deiner Abendroutine. Wir stimulieren den Parasympathikus ganz stark, also den Erholungsnerv des Kindes, und sehen, Kinder reagieren massiv darauf. Können das aber auch die ganze Nacht durchgehend anlassen, weil Kinder ja auch viel mehr als Erwachsene aufwachen und ganz oft nach Orientierung und Sicherheit suchen. Also da ist so eine Lichtfrequenz, haben wir eigene Untersuchungen und Studien zu. Tipptopp.
Okay. Zweiter Baustein?
Zweiter Baustein ist das Thema Klima. Gerade für kleinere Kinder, also es ist für alle maximal wichtig, aber bei sehr kleinen Kindern, sprechen wir mal in den ersten 4 oder 5 Jahren, ist die Thermoregulation und das Klima einer der allerwichtigsten Punkte. Man muss verstehen, kleine Kinder und gerade Säuglinge schwitzen deutlich mehr als wir, sind aber noch sehr schlecht in der Wärmeregulation. Deshalb sind die auch immer so warm. Also man kennt das, oh, der strampelt sich frei. Ja, natürlich. Weil die ganze Plastikbettwäsche, die du dem anziehst und die ganzen Baumwolllagen, die der am Körper hat, die saugen sie mit Feuchtigkeit voll. Jetzt bleiben die nass, werden die kühl und der kann sein Klima nicht mehr regulieren. ganze Plastiksachen, die der Eltern kaufen, die Plastikmatratzen und so weiter. Also es ist ein Riesenproblem. Dann hat man diese Säcke, in die die Kinder in der Nacht reinkommen mit einem Plastikbaumwollanteil, auch Baumwolle. Wie gesagt, saugt sie mit Feuchtigkeit voll und wird dann kalt und nass. Mhm. So, und da sehen wir, wenn wir jetzt das kennen die meisten Eltern übrigens, wenn wir jetzt ein naturnahes, klimaregulierendes Material verwenden, machen wir den Schlaf der Kinder signifikant besser. Sie wachen weniger auf, stören uns weniger, automatisch können die Eltern besser schlafen. Mhm. Und das Beste, was du nutzen kannst, ist Wolle-Seide. Hast du vielleicht auch schon mal gehört?
Ja.
Ein Teil von Wolle-Seide ist ideal fürs Bett geeignet und das ist die Schurwolle. Und jede Mama, jeder Papa sagt, ah ja, und wenn der Popo wund ist, nehme ich das, hab das gekauft, wegen dem Lanolin und so weiter. Ja, aber niemand denkt darüber nach oder weiß, dass das für das Bettklima das Allerbeste ist.
Und man will ja sowieso immer für die Kleinsten das Beste.
Und kommt auch dazu, ich glaube, das letzte Mal haben wir schon gesprochen über giftige Matratzen, Chemiefabrik und Co. Vielleicht ein Satz noch dazu, diese synthetisch industriell hergestellten Matratzen, die gasen ja aus. Mhm. Es gibt mittlerweile Untersuchungen, die nachweisen, dass nicht nur über das Atmen, sondern auch über die Haut wir diese ganzen Schadstoffe und Plastike aufnehmen. Für einen Menschen wie einen Mario und einen Jan, die ein festes Immunsystem haben, 30, 40, 50 Jahre auf dieser Erde sind, denen nichts mehr was anhaben kann, hofft man, mag das nicht das unmittelbarste Problem sein. Jetzt denk mal an so ein Kind, was gerade 6 Wochen auf dieser Erde ist. Mhm. Mhm. Viele Eltern haben das im Fokus. Denke über die 12 Stunden Schlafplatz nach. Und spätestens nach 4, 5 Monaten schläft das Kind an einem festen Schlafplatz in irgendeinem Zimmer. Und das ist gerade bei so einem Thema, weil Kinder sehr, sehr vulnerabel sind, ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
Mhm. Dann sprechen wir jetzt über den dritten Baustein.
Ja, der dritte Baustein ist hochgradig wissenschaftlich und ein bisschen elektrisch, könnte man sagen.
Elektrisch.
Elektrisch, ja. Es geht um den Barfußeffekt. Man hat in den 80er Jahren herausgefunden, dass wenn wir als Menschen barfuß auf der Erde stehen, da eine wundersame Reihe von Effekten stattfindet. Zuallererst mal so ein Ölwechsel im Körper. Das schlechte, überschüssig geladene Plusteilchen, sogenannte Ionen, fließen raus. Und jetzt nehmen wir freies Regenerationspotenzial, also freie negative Elektronen wieder auf. Das ist so ein Ladungsaustausch, wie eine Batterie, plus, minus, exakt das. Mhm. Und dieser Ladungsaustausch, der vermag 38 gesundheitliche Vorteile mit sich zu bringen. Es gibt tausende Studien dazu, weltweit. Ist als Therapieform hochgradig spannend. Und dann ist man in den 90er Jahren auf die Idee gekommen, ob man nicht auch, so wie das Millionen Jahre normal war, geerdet schlafen könnte. Also nicht nur tagsüber mal eben so Schuhe aus, den Barfuß in den Garten, das ist schon cool, sondern könnte man nicht geerdet schlafen. Da gab es in den USA eine Studie mit Brutkästen. Man hat so Brutkästen von Frühchen geerdet und hat gesehen, dass die Frühchensterblichkeit sich um 1/3 reduziert hat. 1/3 weniger Frühchensterblichkeit. Mhm. Und das ist ein unfassbar, fast unvorstellbares Ergebnis. Und jetzt ist die Frage, woran kann das liegen? Und wir sehen in dem Moment, wo wir länger geerdet sind, reagiert in unserem wichtigsten Ausgleichspedal im Nervensystem unser Erholungs- und Heilungszentrum. Wir haben so ein Gaspedal und eine Bremse, ja, das nennt sich Sympathikus und Parasympathikus. Und die Idee ist, raus aus dem Stress, rein in die Erholung. Raus aus dem Kämpfen, rein ins Entspannen. Das gilt für uns Erwachsenen zu 100%. Nur wir haben auch rausgefunden, wenn jetzt Kinder geerdet schlafen, ist das super, super spannend, weil ja Kinder sowieso auf der Erde sind und sich sagen, es war alles so warm und so schön bei der Mama und hier ist so viel neu. Und jede Maßnahme, die dafür sorgt, dass dein Kind tiefer in die Entspannung und raus aus der Stressreaktion kommt, ist der Wahnsinn. Mhm. Geerdet zu schlafen macht das Ganze aber passiv. Das heißt, du nimmst so wie eine Erdungsauflage, ja, die legst du einfach in dein Bett, das Kind liegt da drauf. Und dann geht es um Einschlafen, Durchschlafen, Tiefschlafverhalten, weniger Aufwachen in der Nacht. Sowohl für Mamas und Papas als auch für Kinder. Super spannend und einer der ganz wichtigen Dinge, die viele positive Effekte mitbringen.
Mhm. Lass uns nochmal, Jan, über die Schlafroutinen sprechen, nämlich darüber, wie wichtig das ist, dass man sich vor dem Zu-Bett-Gehen nochmal intensiv mit dem Kind beschäftigt, zum Beispiel indem, dass man ein Buch vorliest, gemeinsam mit dem Kind nochmal gemeinsam Zeit verbringt und sich damit beschäftigt.
Ja, so wie ich im Vorgang gesagt habe, wenn wir dieses Gas- und Bremsersystem haben, ist jetzt nicht für jedes Kind eine Maßnahme, die es in die Erholung bringt.
Aha, okay.
Es gibt Kinder, die das auch stresst. Das heißt, wenn jetzt Mama und Papa sich sagen, nein, wir müssen jetzt lesen. Meine Tochter hat bis vor ungefähr 2 Monaten gesagt, ich erschlag dich mit dem Buch, geh mir weg. Sie ist gerannt. Und wenn sie still sitzen musste, ist sie unruhig geworden. Jetzt sagst du natürlich, weil du hast es auch gelernt von deinen Eltern, ein guter Papa, der liest auch mal was vor, setzt sich hin, aber das Kind möchte das nicht. Das heißt, auch da zu gucken, was ist es, was, und das gilt mit so Maßnahmen wie mit der Körpererdung, das gilt mit Maßnahmen wie Routinen, aufs Kind eingesetzt, immer darum, ein Gleichgewicht zwischen Gas und Bremse herzustellen. Tagsüber in den Stress, in den Gas zu gehen, super gut, Kind darf sich entwickeln, darf alles sein, auch im Sportverein, Kindergarten, Kita, das ist ja Stress pur. Auch da einfach mal die Ohren aufzumachen. Bis wenn das Kind ein bisschen älter ist, ab 3, 4 Jahren, was kommt denn da eigentlich, wenn du im Raum gibst? So, also, und einfach diese persönliche Verbindung abends in die Zeit zusammenzugehen, ja, ist eine Maßnahme, die total stark auf den Erholungsnerv einzahlt, die total stark runterbringt. Was genau man macht, das kann auch sowas sein wie Papa und Tochter gehen schaukeln oder Trampolin hüpfen, auf und ab, möglicherweise.
Man muss das halt rausfinden für sich und das Kind, genau. Die Routinen entwickeln sich von selbst und werden nicht von außen aufgedrückt.
Das ist gut und immer dieses Bewusstsein mitnehmen. Wenn man dieses Konzept hat und wirklich guckt, okay, was macht das mit meinem Kind? Bringt es das in die Erholung? Bringt es das in die Entspannung? Oder dreht es das auf? Macht das eher Stress? Stellt das Energie bereit? Mhm. Energie bereitstellen wollen wir abends nicht. Wir wollen nicht, dass der Körper leistungsfähig wieder wird. Wir wollen raus aus den Energiehormonen, rein in die Erholungsphase.
Mhm. Viele Eltern teilen sich ja nachts auch das Bett mit den Kindern. Also entweder schläft das Kind die ganze Zeit mit dem Bett, meistens in der Mitte zwischen den Eltern. Oder, wenn es älter ist, das Kind, kommt das Kind dann sozusagen meistens irgendwann in der Nacht dann rüber und legt sich dazu. Wie wirkt sich das auf die Schlafqualität aus bei beiden, also bei den Eltern und bei den Kindern?
Vielleicht hast du es auch schon gehört und der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin hört das Eis schon knacken. Dieses Thema ist brandgefährlich, weil wir 2 Lager haben. Wo sollten die Kinder schlafen? Es gibt die Familienbettverfechter und die sagen bis 3, 4, 5, 6, 7 Jahre. Und es gibt die andere Fraktion und die ist genauso stark, die sagt, schmeiß die Kinder raus, am besten am 2. Tag der Geburt, raus, 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 wir wollen wieder alleine sein, ging ja für uns früher auch. Ist jetzt beides sehr kokettiert dargestellt. Wir haben dazu erstmal ein YouTube-Video auch produziert. Das können wir sehr, sehr gerne verlinken, wo ich das mal ausführlich darstelle. Unterm Strich, das müssen beide Parteien verstehen. Wann immer dein Kind deinen Schlaf stört, weil für das Kind ist das Schlafverhalten völlig normal, aufzuwachen, wieder einzuschlafen. Das ist ein total normales Kindesschlafverhalten. Aber für uns als Erwachsene ist das eine Form der Durchschlafstörung. Und jedes Mal wird der Tiefschlaf massiv fragmentiert und unterbrochen. Du kommst raus aus der Erholung und brauchst hinterher wieder 10, 15, 20 Minuten, um wieder in den qualitativen Schlaf zu kommen. Das ist ein großes Problem. Heißt, jede Maßnahme, die erstens dir mehr Tiefschlaf in der Nacht bringt und zweitens dafür sorgt, dass das Kind weniger aufwacht, die ist da aus unserer Sicht definitiv hilfreich.
Wie kann man trotzdem als Eltern ein Gleichgewicht finden zwischen den nächtlichen Bedürfnissen der Kinder und dem eigenen Schlafbedarf?
Ich glaube, wenn man zusammenfasst, gar nicht. Das klingt hart und das ist so, die Kinder gehen immer vor. Und die Kinder, sie nehmen sich das, was sie brauchen. Deshalb sagen wir dann ja, achte nicht darauf, dass du mehr schläfst, weil es ist gar nicht möglich. Verabschiede dich von dem Gedanken, immer wenn ich gestört werde, geht es mir so schlecht. Sorg dafür, dass in dem Moment, wo du schläfst, du so gut dich erholst, dass du sagst, und ich kann trotzdem 3-mal in der Nacht geweckt werden, habe ich mich schon darauf eingestellt, passt. Also das ist eine ganz wichtige Strategie. Es geht um Tiefschlaf und um Traumschlaf. Da müssen sich mit ganz klaren Strategien und Maßnahmen müssen sich die Eltern beschäftigen. Auch in eine Schlafanalyse gehen. Was sind genau die Ursachen bei deinem Körper, Geist und Seele, die dir einen schlechten Schlaf machen? Da wirklich sich mal Bücher, Podcast, einfach in persönliche Beratung gehen, sich damit zu beschäftigen, um zu sehen, was ist es für mich individuell, was mir eigentlich Schlafqualität klaut. Weil das Kind kriegen wir nicht ruhig gestellt. Mhm. Und das ist auch nicht die Aufgabe. Lass das Kind über diese drei Tipps, die ich gegeben habe, so gut schlafen, wie es geht und trotzdem hat und behält es seine Bedürfnisse. Und Eltern wissen das, manche Kinder schlafen da deutlich besser, auch um verschiedene Lebensjahre als andere. Hat man drei Kinder, hast du drei Schlafmuster erlebt.
Richtig. Es sind ja sowieso meistens auch Phasen, ne, dass man sagt, bei dem Kind ist es so, ja, 3-4 Wochen lang kommt sie jede Nacht rüber oder kommt er jede Nacht rüber und dann gibt's wieder was anderes. Das entwickelt sich ja alles im Laufe der Zeit.
Korrekt.
Wie ist es denn jetzt aber, wenn man jetzt tatsächlich Schlafmangel hat, chronischen Schlafmangel hat, weil das Kind eben öfters nachts wach wird oder schreit, können da kurze Powernaps am Tag helfen, den fehlenden Schlaf irgendwie nachzuholen, also das Ganze nochmal ein bisschen auszugleichen?
Definitiv. Also es geht da auf der einen Seite um die Akutmaßnahme und das ist, ob wir das jetzt hier besprechen und das Tausende, Zehntausende Menschen hören oder ob wir es nicht besprechen. Viele Eltern machen das ja dann schon intuitiv, weil sie einfach merken, es geht gar nicht mehr anders. Und das ist total in Ordnung. Bitte nimm dir 15 bis 20 Minuten maximal. Ja, auch nicht länger, weil ansonsten dieses Melatonin, das Schlafstrukturhormon, so stark ins Blut kommt, dass die meisten Menschen deutlich erschöpfter sind hinterher. Gibt aber auch Eltern, meine Frau ist genau so eine Person, die sagen, ich lege mich eine Minute schlafen und bin völlig zerstört. Auch da wieder, die Studien zeigen ganz klar, 70% der Menschen können Powernap machen, 30% nicht. Also für die ist es einfach keine schlaue Strategie. Und auch da wäre ich dann, klingt fast plakativ, dabei zu sagen, unterm Strich muss man sich um seine Schlafqualität kümmern. Auch das wäre eine Spontanlösung, die super funktioniert, aber für dauerhaft, spätestens wenn du mehr als ein Kind haben willst, 4, 5, 6 Kinder. Wenn man mal ehrlich ist, da ist die Mama teilweise 14 Jahre mit Durchschlafstörungen dabei. 14 Jahre am Stück. Ja, herzlichen Glückwunsch. So. Ja. Und da brauchst du dann auch aus einem medizinischen, wissenschaftlichen Therapien. Ganz oft ist es so, das Kind ist jetzt schon größer. Mama hat trotzdem immer noch das Gefühl, gestört zu werden, hat also diesen Alert-Zustand. Kennen viele Mütter und kommen da nicht runter. Hat meist eine unterbewusste Komponente. Mit einem guten Therapeuten, Coach, wie auch immer, dazu zu sprechen, ist extrem wichtig, dass Mama versteht, ich kann es jetzt loslassen, das Kind. Ja, ja, bewusst ist das für uns alle so bla bla und nachts wachst du trotzdem auf, weil du denkst, wie geht's denn der Emilia?
Wie sieht's denn mit den Schlafgewohnheiten älterer Kinder aus? Also wie können Eltern sicherstellen, dass auch sie genügend schlafen, damit sie selbst zur Ruhe kommen? Also meistens schleppen ja auch dann ältere Kinder noch die Probleme des Tages mit sich herum.
Ja.
Wie kriegt man das in den Griff?
Die drei Tipps, die wir genannt haben, sind für, sagen wir mal, Kinder bis 12, 13 Jahre absolut Gold wert, würde ich 1:1 so umsetzen. Ab dem 4., 5. Lebensjahr kommt die Orthopädie dazu. Das Kind ist so groß und so schwer, dass definitiv es wichtig ist, über die Wirbelsäule, über das Skelettsystem des Kindes im Liegen nachzudenken. Um auch richtig gut zu wachsen, um mit Wachstumsschmerzen umzugehen, ist ja ganz oft ein Thema. Und jetzt gesellt sich dann diese Einschlafstörung oft dazu, die ja eigentlich nichts anderes ist als, und du hast es perfekt gesagt, Mario, dass die Sorgen, die verschiedenen sozialen Gegebenheiten mit meinen Kollegen, mit meinen Mitschülern und wie auch immer das ist irgendwie für mich alles gerade nicht richtig zu sortieren. So, meine Mamas Psychologin hat eine Sache mit mir gemacht, hat versucht, wann immer mein Akku in Richtung Rot geht, schon mal den Stöpsel zu ziehen, dass die Badewanne wieder leer läuft. Mhm. In dem Moment. Das heißt, wenn du nach Hause kommst, wie geil ist es denn, wenn die Mama sich hinsetzt mit dir, und oft ist es ja die Mama mittags, und eine Routine hat, die dir hilft, schon mal 5 Fragen, die wir jeden Tag besprechen, die dir helfen, okay, was war für mich eigentlich heute das Beste? Worauf bin ich richtig stolz? Welche eine Situation hat bei mir viele Fragen hinterlassen? Wo stehe ich eigentlich gerade bei meinen Gefühlen? Und da kann man mit einer Gefühlskarte arbeiten oder mit einem Farbensystem oder auch wenn du 10 bist, können die Kinder problemlos 15, 20, 30 Gefühle sortieren und sagen, ich bin gerade halb frustriert, halb ohnmächtig. einfach den Raum zu geben, das rauszulassen. Beim Mittagessen ist viel geiler, weil sonst verschleppst du es wieder über die Hausaufgaben, über das Fernsehgucken, über das Playstation-Spielen, über das Freundetreffen und Social Media am Abend bis in die Nacht. Und abends brennt das Ganze.
Ja, herzlichen Dank, Jan Herzog. Es war wieder sehr spannend mit dir, sehr aufschlussreich. Und ich werde auf jeden Fall mal in mich gehen, was ich dann noch persönlich in meiner Familie verbessern kann.
Sehr, sehr gerne, lieber Mario. Es freut mich total, gerade als junger Vater. Also unglaublich spannendes Thema. Wir haben im Mittelteil ungefähr gesagt, dass ich wirklich ganz stark die Strategien umsetzen würde, um zu schauen, wie wird meine Schlafqualität so gut, dass ich unverwüstlich bin. Egal ob ein oder fünf Kinder. Und dazu haben wir ein Video produziert. Packen wir einfach in die Shownotes, kann man sich direkt anschauen, ist ein bisschen umfangreicher, wo ich meine fünf klaren und besten Strategien für Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen, für nicht mehr erholsamen Schlaf weitergebe. Das heißt, was kannst du tun, um so gut zu schlafen wie noch nie zuvor?
Dankeschön, Jan. Und Ihnen vielen Dank fürs Reinhören. In der kommenden Episode dann geht es um Nahrungsergänzungsmittel. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie schön gesund. Tschüss.